Ja, jetzt sehe ich die Fotos. Matthias, was denkst du, wenn du jetzt so nach 10 Jahren diese Fotos wieder siehst?
Ich habe witzigerweise direkt den Geruch wieder in der Nase von damals. So ein bisschen nach Krokodil, nach Dschungel, nach Urwald, nach Tropenhaus. Das ist so bei mir das Erste, was kommt, wenn ich die Bilder sehe. Verrückt eigentlich. Aber ja, den Geruch, der hat sich eingeprägt.
Es sieht auf jeden Fall so richtig nach Brasilien aus, wie man sich das vorstellt. Und hier bei dem einen Foto bin ich hängen geblieben. Ich finde das richtig witzig. So im Hintergrund sieht man eigentlich, ja, Polizisten, die irgendwie so in voller Montur, aber eigentlich auch so ein bisschen entspannt irgendwie am Straßenrand stehen. Und natürlich, und das finde ich ist so typisch deutsch, 2 Fans in Lederhose.
Ja, das mag ich auch. Ich versuche halt immer so ein bisschen Kontraste festzuhalten. Und es gab ja damals die Riesendebatte so um Sicherheit und so. Und natürlich standen da auch viele Polizisten oder Sicherheitskräfte dann auch in voller Montur da rum. Und dann hast du aber nebendran halt die Fans gehabt, die total entspannt und gut drauf waren. Und ja, die beiden, die haben natürlich auch nochmal jedes Klischee getroffen irgendwie von Deutschen im Ausland mit den Lederhosen. Deshalb habe ich die fotografiert. Ich laufe halt immer so ein bisschen rum vor den Spielen und spüre so ein bisschen den Vibe, der da herrscht, einfach um dann auch hinterher in den Texten ein bisschen mehr Atmosphäre noch, ja, einfach übermitteln zu können.
Und hier das nächste Foto, das finde ich auch cool, ist irgendwie so, weiß ich nicht, tropisch im Dschungel, lauter Palmen. Und das davor, dieses klapprige Ding, ist das echt diese Fähre, von der du schon mal erzählt hast?
Ja, genau. Das ist die Fähre. Ich glaube, die wird in Deutschland wahrscheinlich nicht durch den TÜV kommen, aber ich hatte das Gefühl, die fährt schon seit 50 Jahren und fährt auch die nächsten 50 Jahre noch. Einfach aber gut und solide. Und ich habe das Ding echt lieb gewonnen im Laufe der Wochen. Ich bin ja eigentlich fast jeden Tag damit gefahren. Und wenn die dann mal nicht da war, weil sie gerade unterwegs war, Fahrplan gab es da nicht, dann bin ich da halt noch so ein bisschen durch das Fischerdorf gestreunert, habe da ein paar Bilder gemacht. Es war eine schöne Entschleunigung in einer insgesamt ja dann doch recht stressigen Zeit.
Ja, brasilianische Ingenieurskunst, also so rein von diesem Foto her, eigentlich erstaunlich, dass da der Mannschaftsbus und noch irgendwie so kleine Busse draufpassen, aber ist ja Gott sei Dank irgendwie alles gut gegangen, ne?
Ja, da ist dann brasilianische Ingenieurskunst auf deutsche Einparkkunst getroffen.
Ich bin Isabella Fischer, ich arbeite als Audioredakteurin beim Kicker. Ja, und für mich war der Sommer 2014 ein reiner Partysommer.
Ich bin Matthias Dersch, ich war in Brasilien als Reporter im Einsatz. Für mich war es damals die erste Weltmeisterschaft vor Ort.
In diesem Podcast reisen wir zurück in den brasilianischen Sommer 2014. Wie war das damals im Mannschaftsquartier Campo Bahia, im Stadion auf den Rängen oder auf der Bank? Wir haben uns durch das Kicker-Archiv gegraben und mit Spielern, Reportern und Menschen gesprochen, die damals ganz nah dran waren an dieser Weltmeisterschaft. Wir bekommen Einblicke in die Abläufe der deutschen Nationalmannschaft, in die Seele des brasilianischen Fußballs und in die Arbeitsweise von Sportjournalisten während so einer WM.
Das ist der vierte Stern. Folge 2, Currywurst und Campo Bahia. Es ist das Jahr 1500. Portugiesische Seefahrer betreten erstmals brasilianischen Boden. Wo? An der Atlantikküste. Der Eroberer heißt Pedro Cabral. Die Stadt wird dann auch Santa Cruz de Cabralia getauft. Diese Stadt, besser gesagt der Ortsteil Santo André, wird während der WM 2014 in Deutschland sehr bekannt. Denn hier hat die deutsche Nationalmannschaft ihr Quartier, das Campo Bahia.
Santo André ist ein kleines Fischerdorf und liegt 1200 Kilometer nördlich von Rio de Janeiro. Etwa 850 Leute wohnen dort. Schaut man sich den Ort auf Google Maps an, sieht man vor allem eins: richtig viel Grün. Als bekannt gegeben wird, dass die deutsche Mannschaft nach Santo André kommt, ist die Freude bei den Bewohnerinnen und Bewohnern groß.
Also am Anfang haben wir natürlich gefiebert, das war ja lange nicht klar. Es hing auch davon ab, in welche Gruppe dass die deutsche Nationalmannschaft spielen wird. Je nachdem, wie die Gruppe zusammengestellt ist, werden andere Spielorte in Frage gekommen. Ich glaube, es war noch ein zweiter Platz im Bundesstaat Sao Paulo, der da in Frage kam. Aber was dann durch die Auslosung war und die Auslosung perfekt für Santo André, haben wir natürlich schon gejubelt, und zwar das ganze Dorf gejubelt, ja. Also die Freude war riesig, ja.
Ueli Schweizer, ihr habt es gerade schon gehört, er ist wirklich auch aus der Schweiz, betreibt mit seiner Frau Mayo in Santo André seit 2007 ein kleines Strandhotel. Es heißt Mata Encantada. Das kann man übersetzen mit das Dorf im Zauberwald. Schweizer beschreibt sich selbst als einen richtigen Aussteiger. 18 Jahre lebt er schon in Brasilien. Er wollte raus aus Europa, hat den Stress nicht mehr ertragen und wollte einfach da leben, wo andere Menschen Urlaub machen. In Santo André hat er eine zweite Heimat gefunden. Nur 500 Meter neben seinem Ferienhotel wird dann das Campo Bahia gebaut.
So happy, wie Schweizer das eben geschildert hat, sind aber nicht alle. Die Unterkunft sorgt schon Monate vor dem Turnier für Debatten in Deutschland. Vor allem wegen der weiten Wege und der nötigen Fährfahrt. Aber, ja, so ehrlich muss man sein, auch wegen der Frage nach dem Sinn. Muss man wirklich für viele Millionen Euro ein Luxushotel in diesem abgelegenen Teil Brasiliens bauen, nur damit dann da für ein paar Wochen 2 Dutzend Fußballer residieren können? Darüber wird vor allem in deutschen Medien diskutiert.
Das Dorf und der Trainingsplatz werden mit einer Schnellgenehmigung in einer Umweltzone errichtet. Die Fläche dafür wird gerodet. Genehmigt wird das Ganze in einer Rekordzeit von nur 2 Monaten. In Santo André gibt es auch noch keine Straßenbeleuchtung bei Nacht, keinen verlässlichen Handyempfang oder Internetanschluss. Teammanager Oliver Bierhoff bittet im Vorfeld beim Gouverneur von Bahia sogar um staatliche Unterstützung.
In Deutschland heißt es, nicht sei den anspruchsvollen Fußballern genug. In Santo André würde ein germanisches Dorf entstehen. Es sei ein goldener Käfig, umzingelt von Armut, Drogen, Prostitution und Favelas. Klingt ein bisschen wie ein nicht jugendfreier Asterix-Comic. Ich muss aber sagen, die Realität sieht dann weit weniger dramatisch aus.
Polizei war omnipräsent und die haben auch wirklich Straßen abgesperrt und Zeugs und Sachen. Aber so nach ein paar Tagen bereits wurde das Ganze viel, viel lockerer genommen. Die Polizisten, die haben sich dann eher ein bisschen zurückgelehnt und das Leben genossen. Und das Leben ging dann eigentlich für die Einheimischen ganz normal weiter.
International wird das ganz ähnlich gesehen. Während die englische Mannschaft beispielsweise in einem alten Hotel in Rio in der Nähe eines Slums absteigt, hätten die Deutschen alles richtig gemacht, schreibt etwa die englische Yellow Press. Die internationalen Medien überhaupt sind fasziniert vom Campo Bahia und vielleicht auch ein bisschen neidisch.
Die Anreise ins Mannschaftsquartier ist aber eine echte Weltreise. Vom Flughafen in Frankfurt am Main geht es für die DFB-Elf erst nach Salvador. Von dort in 45 Minuten mit dem Flugzeug nach Porto Seguro. Bis zum Mannschaftsquartier muss das Team dann noch 1 Stunde Bus fahren und mit der berühmten Fähre, über die wir am Anfang schon gesprochen haben, den Rio João de Tiba überqueren. Dennoch ist die Anreise zu den Orten der Vorrundenspiele in Salvador, Fortaleza und Recife für brasilianische Verhältnisse relativ kurz. Wir erinnern uns, Brasilien ist über 1 Milliarde Fußballfelder groß oder 3300 Mal das Saarland. Sami Khedira ist von dem vielen Hin- und Hergefahre anfangs allerdings wenig begeistert.
Eine Stunde zu einem Flughafen fahren und das alle 2-3 Tage und dann noch eine Weltmeisterschaft und dann noch hochintensive Spiele zu spielen bei 42 Grad, wo du echt denkst, Jungs, ich kann nicht mehr, das geht nicht mehr, das akzeptierst du normalerweise nicht.
Aber was sollen sie machen? Sie müssen ja wieder nach Hause, ins Campo Bahia.
Ich wohne während der WM in einem kleinen Ferienapartment auf der anderen Flussseite, also dort, wo der Flughafen ist. Das heißt aber für mich auch, dass ich jeden Tag mit der Fähre fahren muss, um zu Pressekonferenzen zu kommen, zu den Trainingseinheiten oder auch zu Interviewterminen. Ins Teamhotel selber komme ich dabei nicht, Journalisten haben Hausverbot. Das Medienzentrum ist in einem anderen Hotel ganz in der Nähe untergebracht. Dort gibt es Arbeitsplätze, einen Raum für die PK und ein kleines Café, in dem ich ziemlich leckeren Kuchen gegessen habe, kann ich mich noch gut dran erinnern. Woran ich mich auch erinnern kann, sind die Klischees, die es da zu sehen gibt. Etwa Toilettenbeschilderungen mit Dirndl und Lederhose.
Der deutsche Einfluss ist in Santo André also nicht zu übersehen. Ueli Schweizer und seine Frau sind sonst eher keine Fußballfans, doch die Stimmung steckt sie an. Das liegt auch daran, dass das ZDF rund um Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein in ihrer Ferienanlage wohnt.
Wir haben natürlich unsere Speisekarte gerade angepasst. Wir haben Currywurst angeboten, hatten jeden Tag Full House. Also das halbe Costa Brasilis ist zu uns rübergewandert über den Strand abends und dann haben wir Kino gemacht bei uns am Strand. War wirklich fantastisch, war absolut toll, war wirklich klasse.
Auch ein wichtiger Punkt, der in den Planungen berücksichtigt wurde, das Campo Bahia liegt in der gleichen Klimazone wie die Spielorte in der Gruppenphase.
Und das mit dem Klima, das ist wirklich so eine Sache. Als ich in Porto Seguro das erste Mal aus dem Flieger steige, fühlt es sich für mich an, als würde ich im Zoo durch die Tür zum Tropenhaus treten. Ich laufe vor eine Wand aus schwüler Hitze. Puh. Kaum zu glauben, dass irgendwer bei solchen Temperaturen arbeiten kann, geschweige denn Fußball spielen. Als die deutsche Nationalmannschaft 4 Tage vor dem Start der WM im Campo Bahia ankommt, ist das Camp noch lange nicht fertig. Die Bauarbeiter sägen, nageln und bauen, was das Zeug hält. Nach einer Woche noch werden Spiegel aufgehängt. Nach 2 Wochen folgen dann auch Bügel und Haken für Handtücher. Wenn es regnet, und das passiert in Santo André durchaus häufig, dann regnet es in die Zimmer.
Ich musste nachts auf Toilette und steig dann aus meinem Bett raus, meine Füße komplett nass. Das heißt, es hat so stark geregnet, dass mein Zimmer überschwemmt war. Ne? Also auch Klamotten wurden nass. Aber da denkst du dir so, ernsthaft jetzt, aber gut, Toilette, weiter schlafen und am nächsten Morgen wurde es dann alles repariert.
Sami Khedira arrangiert sich damals mit den Gegebenheiten vor Ort. Manuel Neuer dagegen nicht so. In einem Interview mit der SZ erinnert er sich, dass er weniger begeistert war. Morgens ab 6 Uhr war die Tierwelt zu hören. Kanarienvögel oder Affen. Es war wie im Urlaub, das will ja keiner hören. Ich persönlich habe bei der WM 2018 in Russland besser geschlafen, sagt Neuer der SZ. Scheint also so, als sei die Idylle an der brasilianischen Küste nicht für jeden etwas gewesen. Ich dagegen kann sagen, dass mir das Flair in Brasilien wesentlich besser gefallen hat als die Jugendherbergsatmo im Mannschaftsquartier Watutinki 2018. Aber die Geschmäcker sind ja verschieden.
Trotz aller Problemchen wird das Campo Bahia von allen Leuten, mit denen wir für diesen Podcast geredet haben, als Erfolgsfaktor für die deutsche Mannschaft genannt. Die Anlage soll außerdem auch den Zusammenhalt stärken, die Spieler zu einer Einheit formen. 2000 Quadratmeter ist sie groß. Beachvillas, Whirlpools, Pool Area und ein eigenes Restaurant. Da lässt es sich schon aushalten. Auch wenn anfangs nicht alles perfekt läuft, Stück für Stück freundet sich die deutsche Mannschaft mit den Gegebenheiten vor Ort an. Dass das Campo Bahia abgelegen in Santo André liegt, stört dann keinen mehr.
Wir haben uns ja immer gefreut, egal wo wir gespielt haben. Wir mussten ja immer noch, wenn wir gelandet sind, nachts nochmal eine knappe Stunde mit dem Bus fahren, mit der Fähre fahren. Also auch das war, was man normalerweise vielleicht als Strapaze empfinden könnte, war für die Spieler überhaupt keine Strapaze. Im Gegenteil, jeder hat sich gefreut aufs Campo Bahia und natürlich aufs Essen und auf die Ruhe, die dort geherrscht hat.
Das sagt Klaus Eder, der Physiotherapeut der deutschen Mannschaft, den wir in der letzten Folge ja schon gehört haben. Die Fährfahrt über den kleinen Fluss João de Tiba wird im Laufe des Turniers zur liebgewonnenen Routine. Als die deutsche Nationalmannschaft eines Abends auf die Fähre steigt, gibt es dann auch ein unverhofftes Minikonzert von Christoph Kramer. Das ist Tradition unter den DFB-Spielern. Debütanten müssen nach ihrem Einstand erstmal ein Lied singen. Dabei ist Kramer gar nicht mal so neu. Sein erstes Spiel im Nationaldress war schon im Mai. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Er singt die Ballade When You Say Nothing at All von Ronan Keating. Ihr kennt den Song.
Also Isa, ich kenne den nicht. Kannst du den mal singen?
The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all.
Irgendwann nachts, es war dunkel und dann kommt Chris Kramer, stellt sich da hin auf eine Erhöhung und fängt an zu singen und performt ein Lied. Die Töne, ja, verbesserungswürdig, bei DSDS wird es vielleicht noch reichen, aber das war einfach da, es war super, weil du warst eigentlich todmüde und hast eine ewig lange Fahrt, aber das waren dann einfach so, das hat dazugehört, ja, auf irgendeine Fähre dann sich da 10 Minuten draufzustellen, aber das war irgendwie sehr sympathisch und hat dann zu dem ganzen Brasilien-Erlebnis gepasst.
Zum Erlebnis in Brasilien passen auch die Bedingungen auf dem Trainingsgelände. Der DFB lässt extra einen Rasenplatz in der Nachbarschaft des Campo Bahia anlegen, mitten im Naturschutzgebiet. Auch da müssen die Deutschen erst mit den besonderen Gegebenheiten vor Ort zurechtkommen. Denn den Tieren, die dort leben, ist die Ankunft der Mannschaft relativ egal.
Wir kriegen täglich eigentlich Besuch von netten kleinen Äffchen. Wir haben Faultiere, wir haben natürlich dann auch Tiere, die man nicht so mag, Schlangen, Spinnen, Skorpione auch ein bisschen. Also Schlangen ist sowieso so eine Geschichte. Also die deutsche Nationalmannschaft hat 2 Einheimische angestellt, die jeden Tag, an jedem Trainingstag, bevor sie trainierten, den ganzen Fußballplatz nach Schlangen abgesucht haben.
Dann ist es endlich soweit. Die K.O.-Spiele der WM gehen los. Ab sofort geht's um alles oder nichts. Es kann nur einen Sieger geben. Es ist der 30. Juni 2014. Der Gegner im Achtelfinale, Algerien. Ort des Geschehens, Estadio Beira Rio in Porto Alegre. Die sogenannten Wüstenfüchse aus Algerien wollen nichts anderes als die Deutschen rauskegeln. Und vor dem Spiel sprechen alle nur über ein Thema.
Wie spricht man das aus? Gijón? 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 Ich weiß, was es damit auf sich hat aus der Presse, aber ich denke, wer mich anschaut, vor allem nach dem Ghana-Spiel, der, sieht, dass jetzt ein Unentschieden für uns nicht unbedingt eine Option ist. Also das Thema sollte eigentlich gegessen sein.
Die Schande von Gijón, wer wie ich 1994 geboren wurde, hat davon vielleicht schon mal in den Fußballgeschichtsbüchern gelesen. Matthias, die Schande von Gijón 1982, was hat's denn damit auf sich?
Also Isa, ich war ja damals auch noch nicht auf der Welt, ich bin ja von 84, aber die Fakts kenne ich. Die Schande von Gijón ist auch unter dem Namen Nicht-Angriffspakt von Gijón bekannt. Es war die Fußball-WM 1982 in Spanien, das Spiel Deutschland gegen Österreich, in Gijón, daher auch der Name. Damals wurden die letzten Gruppenspiele nicht parallel ausgetragen und das wurde hier zum echten Problem. Ich erspare euch jetzt mal die Details und beschränke mich auf das Wichtigste. Weil Algerien gegen Chile verloren hatte, wussten Deutschland und Österreich, welches Ergebnis beiden das Weiterkommen ermöglicht. Anfangs schien das noch keine Rolle zu spielen. Deutschland war besser, ging durch Horst Rubesch in Führung, hatte weitere Chancen. Doch dann plötzlich nichts mehr. Nur noch endloses Ballgeschiebe von links nach rechts. Zum Ärger der spanischen Fans übrigens, die weiße Tücher schwenkten, buhten und pfiffen. Doch der Protest von den Rängen half nichts. So blieb das dann bis zum Abpfiff. Deutschland war weiter, Österreich war weiter, Algerien war raus. 2014 ist dieses Skandalspiel zu 32 Jahre her. Aber immer noch nicht vergessen. Bis heute steht es für einen Tiefpunkt in der deutschen und österreichischen Fußballgeschichte. Die FIFA hat daraus übrigens Konsequenzen gezogen, Isa. Seit der Schande von Gijón 1982 finden die letzten Gruppenspiele immer zeitgleich statt.
Schande von Gijón hin oder her. Jogi Löw hat im Vorfeld des Achtelfinals 2014 zwischen Deutschland und Algerien eine klare Meinung. Er versteht überhaupt nicht, warum von Rache die Rede sein soll. Er sagt, Spieler, die noch gar nicht geboren waren, warum sollten die sich rächen wollen? Unterstützung erhält er von DFB-Präsident Wolfgang Niersbach. Der sagt, Begriffe wie Rache oder Revanche sind so viele Jahre danach nicht angebracht.
Für die deutsche Mannschaft ist ein Viertelfinaleinzug gegen die Nummer 22 der Welt Pflicht. Was Deutschland entgegenkommt, die Algerier haben in den Gruppenspielen viel Kraft gelassen. Gegen Belgien, Südkorea und Russland mussten sie viel an körperlicher Energie investieren, um erstmals überhaupt bei der vierten Endrundenteilnahme ins Achtelfinale einzuziehen.
Zigtausende Fans machen die Nacht zum Tag. Und das hat seine Gründe. Algerien ist die erste Mannschaft der arabischen Welt, dazu gehört auch Nordafrika, die seit der WM 1994 die Vorrunde übersteht. Das Ende so einer langen Durststrecke gehört natürlich gefeiert. Im Gegensatz zur Wahrnehmung in Deutschland sehen sich die Algerier vor dem Achtelfinale ganz und gar nicht als Kanonenfutter. Deutschland zu besiegen ist eine große Herausforderung. Für diese Aufgabe haben wir 3 Jahre hart gekämpft, sagt der Trainer Wahid Halilhodžić in der Zeitung Al-Khabar. Und das sieht man.
Das ist für mich das Schlüsselerlebnis gewesen dann in diesem Turnier. Das war dieses Achtelfinalspiel gegen Algerien in Porto Alegre. Das hat man meistens in so einem Turnier, so ein Spiel, das nicht so läuft, wo es hopp oder top steht, wo man aber schnell ausscheiden kann. Und damals hat die deutsche Mannschaft ein furchtbares Spiel gezeigt gegen Algerien.
Das sagt Kicker-Reporter Oliver Hartmann über die Leistung der Deutschen im Achtelfinale. Wohl kaum einer hat erwartet, dass sich die deutsche Mannschaft so schwer tun würde.
Das war eine völlige Fehleinschätzung des Gegners von den Scouts. Das war nach meiner Erinnerung, ich habe ja mit denen ja gesprochen. Und dann hieß es, das wäre also eine Art Kulturkampf, gegen den europäischen Fußball. Dabei war das völliger Unsinn, dass im Prinzip das sind die Jungs, die es nicht ganz geschafft haben, in die französische Nationalmannschaft zu kommen. Die sind alle in Frankreich geboren, alle in Frankreich ausgebildet. Die Ausbildung in Frankreich ist bekanntermaßen nicht die schlechteste. Das war eine top, eigentlich europäische Mannschaft, nur mit algerischen Wurzeln.
Diese Stimme solltet ihr kennen. Sie gehört Bela Reti. 22 Jahre lang hat er alle vom ZDF übertragenen Endspiele der Welt- und Europameisterschaften kommentiert. Bei der WM in Brasilien ist er bei der Partie Deutschland-Algerien im Einsatz.
Ja, die haben mit einer komplett defensiven algerischen Mannschaft gerechnet, die nur über den Kampf kommt und nur über die Emotionen. Und die haben richtig Fußball gespielt, die haben die Deutschen überrascht, die haben eigentlich nur Fußball gespielt, die wollten das Ding gewinnen. Und zwar haben sie es auch zugetraut, es zu gewinnen.
Nach einem 0:0 nach 90 Minuten geht das Spiel gegen Algerien in die Verlängerung. Durch Tore von André Schürrle und Mesut Özil gewinnt die deutsche Mannschaft letztendlich mit 2:1. Der Garant, der Deutschland im Spiel hält, ist Manuel Neuer.
Für mich ist es die verrückteste Torwartleistung, die ich bis dahin live im Stadion gesehen habe. Und ehrlicherweise hat sie bis heute auch niemand getoppt. Beim Spiel sitze ich nicht ganz auf Höhe der Mittellinie, sondern so etwa 10 Meter links davon. Das ist gegen Algerien genau die Höhe, auf der Neuer gefühlt alle 5 Minuten in höchster Not als letzter Mann klärt. Ohne Neuer, da lege ich mich fest, wäre das Turnier für die DFB-Elf an diesem Abend beendet gewesen.
Der Kicker schreibt danach von einer konfusen und kämpferischen deutschen Mannschaft. Konfus, weil in den ersten 40 Minuten zahlreiche krasse Fehler und Fehlpässe passieren. Vorne und hinten ist einfach ein reines Durcheinander. Es mangelt an Ordnung, Ballsicherheit und Führung. Pro Spiel schreiben unsere Kicker-Reporter Carlo Wild und Oliver Hartmann jeweils einige Punkte in den Kategorien »Das war gut« und »Das war schlecht«. Positiv finden sie die gute Moral und den großen Kampfgeist, mit dem die deutsche Mannschaft sich mit viel Leidenschaft ihre Chancen erspielt.
Der Verlierer Algerien wird in der internationalen Presse gefeiert.
Ihr habt wie Männer gespielt und wie Helden verloren. Deutsche fast blamiert. Algerien bereitet dem WM-Favoriten Probleme. Manuel Neuer war gestern der beste Verteidiger. Die Wüstenfüchse versetzen das wackelnde Deutschland in massive Angst. Deutschland überlebt die algerische Revolte. Deutschland hat in 120 Minuten jeglichen Status von einem hohen Favoriten auf den WM-Titel abgebaut.
Nach dem Spiel liegen die Nerven bei der deutschen Mannschaft blank. Während ich in der Mixzone auf die Spieler warte, steht Per Mertesacker am Mikrofon von ZDF-Reporter Boris Büchler und ist äußerst genervt.
Ist mir völlig wurscht. Wir sind jetzt in den letzten 8 und das zählt.
Aber das kann ja nicht das Niveau sein, was sie sich vorher ausgerechnet haben, wenn man jetzt ins Viertelfinale einzieht. Dass man sich noch steigern muss, denke ich, dürfte auch Ihnen klar sein.
Was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt so kurz nach dem Spiel? Ich kann nicht verstehen.
Ich gratuliere erstmal und wollte dann fragen, warum es in der Defensive und beim Umschaltspiel nicht so gut gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Nur so.
Glauben Sie jetzt, unter den letzten 16 ist irgendwie eine Karnevalstruppe oder was? Was wollen Sie? Wollen Sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden und haben schön gespielt? Also... Ich verstehe die ganze Fragerei nicht. Wir sind weitergekommen, wir sind super happy. Das war ein Auf und Ab, wir waren mutig, haben natürlich viel zugelassen, aber trotzdem muss man lange Zeit die Null halten, das haben wir geschafft. Und darüber hinaus haben wir, wie gesagt, zum Ende hin dann auch verdient gewonnen. Alles andere, ich lege mir das mal 3 Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
Ja genau, solche Spiele musst du erstmal gewinnen. Das hast du ja der Reaktion von Per Mertesacker bei Boris Büchler gesehen mit der Eistonne und diese ganze Eskalation in der Interviewzone. Da ist so eine Erleichterung zu spüren gewesen, so eine Wut auf jegliche kritische Frage.
Die Worte von Mertesacker haben Signalwirkung. Sie zeigen, dass da eine Mannschaft ist, die wirklich etwas erreichen will, die den 4. Stern auf der Brust tragen möchte. Ist das Spiel gegen Algerien also das Spiel, bei dem der Knoten platzt?
Zurück im Campo Bahia geht es für Per Mertesacker dann wirklich erstmal in die Eistonne. Das Video von seinem Ausraster ist heute übrigens immer noch legendär und wurde auf YouTube millionenfach geklickt. Im Mannschaftsquartier wird sich dann erstmal erholt, entspannt und weiter am Teamgeist gearbeitet.
Es war nicht immer so, dass wir von Anfang an hingefahren sind und es eine verschworene Einheit war. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Traum von vielen gewesen und mit dem Sieg natürlich auch super zu erzählen und super zu verkaufen. Aber es war sehr viel Unruhe auch drumherum. Aber wir haben es trotzdem dann in einer Phase auf dem Weg während des Turniers geschafft, dort noch enger zusammenzurücken und das sogenannte Ego auch ein Stück weit hinten anzustellen.
Enger zusammenrücken, das ist im deutschen Team auch nötig. Bei der Europameisterschaft 2012 wurde die Grüppchenbildung zwischen den Spielern von Bayern München und Borussia Dortmund zum Problem. In der Liga waren sie 2011 und 12 die größten Konkurrenten. 2013 trafen sie im Champions-League-Finale aufeinander. Keiner hat damals dem anderen etwas geschenkt. Irgendwie logisch, dass die Spieler das in der Nationalmannschaft nicht ganz ablegen konnten zu Beginn. Es hat gedauert, bis sich das eingeruckelt hatte.
Grüppchenbildung soll es in Brasilien also auf gar keinen Fall geben. Im Campo Bahia leben die Nationalspieler in Häusern zusammen, die jeweils aus 6 Zimmern und einem Gemeinschaftsraum bestehen. Diese WG-artige Form soll ständige Begegnungen ermöglichen und die Kommunikation und den Teamgeist stärken. Die Belegung der Willen wird durch den Mannschaftsrat weder nach Vereinszugehörigkeit noch nach Hierarchie festgelegt. Sami Khedira wohnt in Haus 3. Seine Mitbewohner sind Per Mertesacker, Mesut Özil, Jerome Boateng, Lukas Podolski und Ron-Robert Zieler.
Bei uns wurde mal Karten gezockt und wir hatten dann auch unseren brasilianischen Betreuer, der uns dann immer aus irgendeinem Supermarkt Süßigkeiten gebracht hat. Darf man nicht groß erzählen, da gibt es immer so jetzt ganz viele Ernährungspodcasts. Wir hatten überragendes Essen von Holger Stromberg, aber ein bisschen Nervennahrung war auch. Deswegen war unser Haus eigentlich für Kartenspielen bekannt und für Süßigkeiten.
Herzstück im Campo Bahia und Treffpunkt für das deutsche Team ist der Pool in der Mitte der Anlage. Physio Klaus Eder hat in seinen über 30 Jahren in der medizinischen Abteilung des DFB schon einige Mannschaftsquartiere erlebt. Aber auch für ihn ist das Campo Bahia echt so ein richtig besonderer Ort.
Das ganz Besondere war, dass wir wirklich nur die Mannschaft und die Betreuer in einer Enklave waren, wenn man so sagen darf. Damals war es ja noch so, dass wir auch nach dem Training oder nach getaner Arbeit hat sich der Trainerstab und der Betreuerstab eigentlich auch noch an der Bar getroffen, auf eine Brotzeit, auf ein Bier, hat dann den ganzen Tag nochmal Revue passieren lassen. Und dann die Umgebung, das war natürlich, du bist direkt am Meer, du bist am Strand, du kannst Strandläufe machen. Also es hat am nichts gefehlt und die Umgebung war einfach auch toll.
Man ist 4 Wochen zusammen, man muss sehr eng zusammenstehen, man geht sich auch mal wirklich auf die Nerven, man hat große Streits, aber dann, wenn man einen Zugangspunkt hat, wo man sich immer wieder treffen kann, dann hilft es natürlich, bevor jeder alleine auf seinem Zimmer sitzt und in einem Hotel, selbst wenn es ein 5-Sterne-Hotel ist und Luxus pur, kriegst du das nicht kreiert. Also es ging uns teilweise schon zu gut.
Alles in allem hört sich das also an wie so eine entspannte Urlaubsstimmung in Santo André. Die Spieler hängen am Pool, es gibt niedliche exotische Tiere und Currywurst am Buffet.
Keine Frage, das Campo Bahia hat Maßstäbe für alle zukünftigen Unterkünfte gesetzt. Man muss aber auch mal so ehrlich sein und zugeben, wenn Deutschland in der Vorrunde rausgeflogen wäre, so wie etwa bei der WM 2018 in Russland, dann wäre das Campo Bahia anschließend nicht so in den Himmel gelobt worden. Aber wer Erfolg hat, hat recht.
In einer der 14 Villen im Campo Bahia richtet sich Trainer Jogi Löw einen Besprechungsraum ein. An der Wand hängt ein Banner. Ein guter Anfang braucht Begeisterung, ein gutes Ende Disziplin. Ganz ähnlich wie der Schriftzug Ordem e Progresso, der die brasilianische Flagge ziert. Ordnung als Grundlage und Fortschritt als Ziel. Solche Motivationssprüche sollen fruchten. Nach dem umkämpften Achtelfinale gegen Algerien scheint es so, als wäre ein unsichtbarer Schalter umgelegt worden. Aus einer Gruppe von Alpha-Tieren wird langsam eine Mannschaft, die zusammenhält.
Ja, das war ein ganz, ganz wichtiger Moment des Zusammenhalts auch. Also der Pär wurde abgefeiert von seinen Kollegen für seine Reaktion. Das hat wieder sowas bewirkt in der inneren Hygiene dieser Mannschaft. Und also, dass man so ein Spiel gewinnt, dass man sich gegen die bösen Medien draußen dazu wehrsetzt, dass man weiß, dass man Spiele, wo man erdenschlecht war, trotzdem gewinnen kann und so weiter und so weiter. Das war schon sehr wichtig, dieses Spiel. Sehr wichtiges emotionales Erlebnis auch.
Im nächsten Spiel, dem Viertelfinale der WM, wartet mit Frankreich einer der Top-Favoriten auf den Titel. Die Equipe Tricolore mit Spielern wie Karim Benzema, Olivier Giroud oder Paul Pogba. In Rio, genau 50 Jahre nach dem Wunder von Bern, wird sich zeigen, was wirklich in der deutschen Mannschaft steckt.
Ach so, ja, und dann kommt ja noch dieses eine andere Spiel. Eines der größten Spiele in der Geschichte des deutschen Fußballs überhaupt.
Natürlich, das war viele meine Freunde auf dem Platz, war Dante, war Luis Gustavo, war andere Spieler auch. Und ich habe mitgeleitet und das war in Brasilien, vor allem war in Brasilien und dann 7-1 und das war enttäuschend, wie bis heute, wenn du etwas von Deutschland hörst und dann die Brasilianer sagen immer, 7-1, ja, und das erinnert sich noch und das ist immer noch frisch nach so langer Zeit.
Das und mehr hört ihr in der nächsten Folge von Der vierte Stern.
Der vierte Stern ist ein Kicker-Podcast. Projektmanagement, Benjamin Schmidt und ich, Isabella Fischer. Die Hosts sind Matthias Dersch und Isabella Fischer. Autoren Matthias Dersch und Isabella Fischer. Redaktionelle Mitarbeit, Recherche und Fact-Checking, Valentin Fackler, Konstantin Frieser, Benedikt Hoffmann, Jakob Kort, Maximilian Steiger, Moritz Bayer, Matthias Dersch, Isabella Fischer.
Schnitt und Sounddesign, Tina Küchenmeister. Corporate Music, WeSound. Grafik, Yannick Kaukouris und Lisa Schwan. Storytelling-Unterstützung, Jan-Philipp Wilhelm und Davide Bortot, ACB Stories. Redaktion digital, Alexander Wagner und André Dersewski.
Wir danken allen Gesprächspartnern dieser Folge. Die nächste Folge, Der vierte Stern, erscheint am 7. Juni. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.